Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich sage jetzt auch einfach du, dass ihr heute alle da seid. Das Wetter ist ja schön draußen, man könnte auch im Biergarten sitzen. Insofern, ich freue mich, dass ihr da seid. Heute ist ja auch ein Livestream mit dabei und ich habe mir sagen lassen, die Zuschauerschaft geht weit über Stuttgart hinaus, bis nach Franken, bis in den Bayerischen Wald und sogar noch bis Neuseeland. Insofern, Servus miteinander, ich freue mich neidisch, dass du mit dabei seid. So, das musste noch sein. Also, ich freue mich, dass ihr heute da seid. Was treibt uns heute um? Was hat uns sehr bewegt? Die Frage, was braucht die Arbeitswelt von morgen? Und ich würde gerne starten mit einer ganz anderen Frage oder einer provokativen Frage. Was ist eigentlich, wenn die Studierenden, die wir heute auf Jobs vorbereiten oder die Jobs, auf die wir sie vorbereiten, wenn es die in 10 Jahren oder in 5 Jahren gar nicht mehr gibt? Was ist, wenn nicht KI allein die große Gefahr für die Menschheit ist, sondern wenn auch ein Thema ist, dass unser komplettes Bildungssystem dem, was gerade live in der Welt passiert, hinterherhängt und gar nicht aufholen kann? Das ist eine Frage, die uns alle miteinander heute umtreibt und da wollen wir drauf eingehen. Mein Name ist Claudia Feiner, die Andrea hat schon angedeutet. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn es um die Themen KI, Industrial Sales, also Industrievertrieb, aber auch Diversity, Gaming geht. Das sind so die Schwerpunkte, die ich mitbringe. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung vor allem in der Automobilindustrie, durfte da viel durch die Welt reisen. Und das bringe ich Ihnen heute auch mit. Ein Feedback, wenn Sie so möchten, oder ein Impuls aus der Industrie. Ich bin keine Pädagogin, ich habe auch keinen wissenschaftlichen Hintergrund, bis auf meinen Masterabschluss. Und insofern bitte ich Sie auch, das entsprechend zu interpretieren. Nehmen Sie an, was Sie denken, dass es Sinn macht. Und den Rest können Sie auch gerne dann ignorieren. So. Noch ein kleiner Disclaimer, den Vortrag, den Sie heute sehen, und deshalb war das auch so einfach möglich, den durfte ich vor 4 Wochen in Belfast halten bei einer Universitätskonferenz, die nennt sich EUNIS. Und die EUNIS ist eine der größten europäischen Universitäts- und Hochschulkonferenzen in Europa mit Vertretern von den Universitäten und Hochschulen. Und ich habe Ihnen das jetzt mitgebracht und freue mich, dass ich das in leicht adaptierter Form auch nochmal hier einem breiteren Publikum zugänglich machen kann. Die Kollegen in Belfast hatten mich gefragt, Claudia, bring uns doch bitte einen ganz aktuellen Fall aus der Industrie mit. Und das ist ein Zitat, das mir 2 Tage vorher über den Weg gelaufen war. Wir brauchen keine KI oder Agenten, wir haben gerade erst LPA implementiert. Dieses Zitat kommt von einem CEO einer Versicherungsgesellschaft, die wir alle hier im Raum kennen, die ich jetzt aber nicht zu nennen brauche, ist auch irrelevant. Und für all diejenigen unter uns, die jetzt keine ITler sind, LPA steht für Robot Process Automation. Sie können sich das Ganze so vorstellen wie ein Microsoft Office Makro auf Steroide, nicht nur für eine einzige Aufgabe, aber für den ganzen Aufgabenstrang und Prozessablauf. Und ich fand das ganz witzig, weil ich mir dachte, wow, RPA, das war mal so ein Ding. Ich meine 2017 in etwa, für Sie zur leichteren Verordnung in der Timeline, das war zu der Zeit, als diese Fidget Spider alle total hip waren. Sie erinnern sich bestimmt, die jugendliche Gang ist da rumgelaufen damit. Also, wenn das der Status quo in der deutschen Industrie ist oder bei einem großen Versicherungsunternehmen, dann denke ich mir so, wow, also da hätten wir auch bei diesem kleinen Freund hier bleiben können. Vielleicht erinnern sich einige auch noch daran, das ist die nette erste Variante eines KI-Assistenten, den Microsoft bei Windows 98, ich weiß es gar nicht mehr, hatte. Einige erinnern sich vielleicht noch. Das ist aber nicht repräsentativ, denn wenn ich in die Social Media reinschaue, wenn ich bei LinkedIn bin, wenn ich bei Twitter bin, dann begegnen mir eher Meldungen wie diese hier. Das ist eine, diejenigen, die dort unterwegs sind, erkennen das vielleicht, das ging ziemlich viral. Und was wir hier sehen, ist eine Ankündigung, es war, weiß nicht, Ende Mai vielleicht, von all den großen Big-Tech-Companies, dass jetzt die Leute massenweise freigestellt werden oder Abfindungsverträge bekommen. Sie kriegen das bestimmt auch hier im Stuttgarter Raum mit. Bei einigen großen Companies ist das ja genau das Gleiche. Und ich möchte ein bisschen Kontext dazu geben. Anfang diesen Monats hat Amazon bekannt gegeben, dass sie jetzt über 1 Million Roboter im Einsatz haben. Jetzt kann man sagen, okay, ist nachvollziehbar. Ich meine, das ist ein Logistikunternehmen primär. Was gibt es da für Tätigkeiten? Das sind wahrscheinlich körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten, irgendwelche Pakete von einem Förderband aufs nächste zu hieven, Pakete konfektionieren. Das sind Sachen, die kann man relativ leicht automatisieren und tatsächlich auch mit Robotern machen. Und ich glaube, heutzutage würde niemand von Ihnen jetzt sagen, und ich auch nicht, dass wir beispielsweise Automobilkarossen noch mit der Hand schweißen. Insofern, es gibt durchaus sinnvolle, langfristig sinnvollen Einsatz von Robotern. Die ethische Frage ausgeblendet an der Stelle. Und das Besondere, und deshalb habe ich dieses Chart hier mitgebracht, ist, dass die Menschen, die da freigestellt werden, das sind jetzt keine klassischen Arbeiter in der Fertigung oder irgendwie in, nur am Band oder sowas in der Art, und ich meine das nicht despektierlich, sondern das sind Wissensarbeitende, die jetzt freigestellt werden. Diese Menschen haben zum Teil PhDs, einen hohen akademischen Ausbildungsgrad, die sogenannten White Collars, die Hemdträger, wenn Sie so möchten, im Büro, und die haben sehr viel darauf vertraut, dass die Erfahrung, die Fachkompetenz, die sie haben, dass sie das durch ihr Berufsleben tragen wird. Und jetzt stellt sich auf einmal heraus, dem ist nicht so, sondern genau diese Wissensarbeit, und das kriegen Sie auch in den Medien mit, wird gerade durchdrängt und durchdrungen von KI-Lösungen. Jetzt können wir sagen, schlimm, 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 oh nein, aber stay calm, das gab es alles schon mal und das ist jetzt per se eigentlich auch nichts Neues. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das ist ein Konzept von Ray Kurzweil. Das ist einer meiner Lieblings-Zukunftsforscher, hat mehrere Bücher geschrieben. Und der hat das mal runtergebröselt in 3 Schritten. Und ich möchte es Ihnen mal anhand vom Beispiel von einer Funktion darstellen, was heißt das eigentlich, Veränderung der Arbeitswelt. Und wir nehmen das Beispiel Transport von A nach B oder Reise von A nach B. Und Sie sehen es, wir fangen hier an mit dem Bild von dem Kutscher ganz links außen. Ganz zu Anfang, wenn ich ein Kutscher bin, dann ist mein Job, jemanden von A nach B zu bringen. Was brauche ich dafür für Kenntnisse, für Skills? Na, ich muss wissen, was brauchen so Pferde? Wie sieht ein gesundes Pferd aus? Wie sieht ein krankes Pferd aus? Wie funktioniert mein Gespann? Und wie lenke ich im weitesten Sinne dieses Gespann? Mit Einführung oder Erfindung der Automobile war die Kenntnis darüber, was gibt es eigentlich über Pferde alles zu wissen, überhaupt nicht mehr relevant. Das war der erste Schritt, ein sogenanntes De-Skilling. Also es waren bestimmte Kenntnisse nicht mehr notwendig, um das Gleiche zu erreichen, nämlich von A nach B zu kommen. Die Automobile haben sich weiterentwickelt. Ich komme schon von A nach B, aber mit einem Navigationssystem, mit einem Infotainment-System, Entertainment-System, es ist alles natürlich viel einfacher. Das heißt, ich muss aber wieder ein bisschen was dazulernen, nämlich wie diese ganzen Gerätschaften in meinem Auto funktionieren. Also ein sogenanntes Upskilling. Und wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft sehen, wenn es dann das automatisierte Fahren tatsächlich geben wird, doch hoffentlich, dann werden wir keinerlei Kenntnis mehr benötigen, um diese Funktion von A nach B zu kommen, auszuführen und diese Dienstleistung, sage ich jetzt mal, oder Mobilität in Anspruch zu nehmen. Das heißt, der Kutscher ist arbeitslos geworden. Der Chauffeur, dessen Berufsbild hat sich verändert. Und wenn wir ehrlich sind, und da will ich Ihnen auch gar nichts vormachen oder irgendwie die Welt schönreden, der Chauffeur wird seinen Job verlieren. Der Bedarf, von A nach B zu kommen, wird aber weiter existent bleiben. Und das ist dann die Frage, okay, wie wird das in Zukunft ausgestaltet sein? Eine sehr geschätzte Kollegin von mir hat mal gesagt, nichts wächst so schnell wie exponentiell. Und Sie hören es aller Orten, wenn wir von KI reden, dann ist immer von einer exponentiellen Kurve die Rede. Und behalten Sie das mal im Hinterkopf, ich werde es bei diesem Vortrag noch öfter erwähnen. Jetzt könnte man ja meinen, okay, all diese ganzen Funktionalitäten und so weiter, das ist ja eher eine Frage dessen, dass wir die ältere Belegschaft, die ältere Arbeiterschaft, sage ich jetzt mal, upskillen müssen. Wir müssen denen das einfach nur beibringen und die Jungen, die können das eh. Ich habe einen kleinen Exkurs mitgebracht, weil ich glaube nämlich nicht, dass KI für uns jetzt alles segeln wird und dass es so einfach sein wird. Das hier ist ein mini kleiner Auszug aus dem Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums, der wurde Anfang des Jahres veröffentlicht. Und zum zweiten Mal in Folge ist eine der größten Gefahren, die dort ausgemacht wurden für unsere Gesellschaft, politischerseits, aber auch demografischerseits, soziologischerseits und so weiter, die Gefahr von Fake News. Und jetzt habe ich Ihnen noch was ergänzt hier unten, ist leider ein bisschen klein. Ende April gab es dann eine Veröffentlichung einer Studie mit 66.000 Studierenden. Aller Altersstufen, also junge Menschen aus verschiedenen Nationen, ich habe es auch aufgeschrieben, 24 Länder, also durchaus repräsentativ, könnte man meinen. Und diese Studie hat zum Vorschein gebracht, dass genau diese Gen Z, die 20- bis 27-Jährigen, also diejenigen, die von sich selber meinen, hey, wir sind die Digital Natives und wir kennen uns super aus, genau die können Fake News und Falschinformationen am allerschlechtesten von realer Information unterscheiden. Und das ist ein echtes Thema. Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erklären, weil solche Fake News sind relativ einfach identifizierbar, auch wenn Sie mich fragen, das durchaus real sein könnte irgendwann. Aber wo begegnet uns noch Fake News? Im Alltag. Und auch das haben Sie schon 100-mal gehört, das erzähle ich Ihnen nicht neu. Fake News taucht überall auf, auch dann, wenn Sie nicht damit rechnen. Heutzutage ist es eigentlich der Standard, dass wir kritisch hinterfragen sollten, ist dieses Bild, dieser Audiomitschnitt, ist dieses Video, ist das, was ich sehe, real oder nicht? Und ich muss eigentlich fast immer davon ausgehen, dass es im Zweifel nicht real ist. Das ist eine vollkommen undramatische Situation. Und diese Bilder wurden erzeugt mit einer Text-to-Image-KI, die bereits 2 Generationen alt ist. Das heißt, die sind noch relativ schlecht. Heutzutage sind die erzeugten Bilder sogar noch wesentlich besser. Und ich glaube, mir ging es auch nicht anders, aber keiner von Ihnen hätte jetzt gedacht, dass das Fake-Bilder sind. Kleiner Exkurs Ende. Was heißt das denn jetzt eigentlich für uns? Welche Skills braucht man denn eigentlich von unserer Arbeitskraft für die Zukunft? Und jetzt würde ich Sie gern ein bisschen mit einladen. Rufen Sie doch einfach mal rein. Keine Sorge, es gibt kein falsch oder richtig. Was glauben Sie oder was kriegen Sie mit, sind so die Fähigkeiten und Skills, die wir für die Zukunft brauchen? Einfach frei von der Leber. Kritisches Denken, okay. Was noch? Hintergrundinformation, Philosophie, noch jemand? Lernen, sehr gut. Noch einer? Ethik, sehr gut. Also Sie sind schon gut unterwegs. Kennen Sie noch früher von RTL, da gab es so eine Sendung Familienduell, immer um 12 Uhr mittags. Und da hieß es dann auch immer, wir haben 100 Leute gefragt. Und auch hier ist es wieder so ähnlich. Das Weltwirtschaftsforum hat in dem Sinn jetzt 1000 Experten und Expertinnen befragt. Jetzt muss ich wieder spickeln, tut mir leid. 22 Branchen, die in über 55 Volkswirtschaften hinweg verteilt sind und in Summe 14 Millionen Menschen repräsentieren. Also auch da könnte man sagen, das ist so mal eine repräsentative Studie gewesen. Jetzt weiß ich, das ist sehr klein zu lesen. Machen Sie sich keinen Kopf, wir lesen es gemeinsam. Und das Wichtige oder das wirklich Interessante ist hier oben in dem oberen Quadrant. Und der ist nämlich überschrieben mit Core Skills 2030. Also was sind die Kernkompetenzen im Jahr 2030? Und da lesen wir so fancy Sachen wie AI und Big Data, Resilience, Analytical Thinking hatten wir gerade auch schon, Talent Management, Technological Literacy, also quasi ein souveräner Umgang mit neuen Technologien. Und das klingt alles schon mal ganz fancy, oder? Oder erwartbar. Mit sowas hätten wir wahrscheinlich gerechnet. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich finde es super, wenn wir solche Trendreports machen. Und ich finde es super, wenn wir die Leute fragen, was braucht ihr in Zukunft? Aber ich war ein bisschen irritiert, weil das wurde ziemlich gehypt, auch auf LinkedIn, Social Media und so weiter, als der geile Report. Und ich dachte mir so, Moment mal, was wird dann nicht mehr gebraucht? Hier unten, in dem Quadrant links unten im Eck. Und dann habe ich gesehen, guck mal an. Ich lese es Ihnen vor, weil da hinten kann man es nicht lesen. Reading, Writing und Mathematics. Also Lesen, Schreiben und Mathe braucht man nicht mehr. Und jetzt frage ich Sie, also mich hat das ein bisschen amüsiert. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir Ingenieure ausbilden, jetzt das nächste große, weiß nicht, Satelliten-Startup zu gründen oder irgendwie die nächste große Technologie zu entwickeln. Und dann können die nicht mal die Anleitung gescheit lesen, geschweige denn eine Anleitung gescheit schreiben. Wir dürfen die Kernkompetenzen nicht vergessen. Und ich finde es ein bisschen befremdlich, dass das offensichtlich in dem, wie soll ich sagen, in dem Kanon von Managern und so weiter nicht mitgedacht wird. Und übrigens, die Rechtschreibfehler sind natürlich mit Absicht sein. Ja? Also das soll es nur illustrieren. So, was machen wir denn jetzt stattdessen? Ich habe Ihnen einen Vorschlag mitgebracht und jetzt habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wie gesagt, es ist meine oder eine persönliche Idee. Ob Ihnen das Konzept gefällt oder nicht, gucken Sie sich es mal an. Ich glaube, dass es uns auf jeden Fall eine gute Rahmenbedingung gibt oder einen guten Gesamtüberblick. Ich glaube, es wird am Schluss eine Mischung sein aus verschiedenen Kenntnissen und Fähigkeiten, die wir den jungen Menschen mitgeben können. Das eine ist Fachkompetenz, Expertenwissen. Das andere ist, wie gehe ich mit KI um? Und das dritte, und Sie sehen schon, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, sind die Soft Skills. Ich werde Ihnen auch erklären, warum ich das nur in Anführungszeichen setze. Gehen wir mal im Detail darauf ein. Sie erinnern sich, der ursprüngliche Titel des Vortrags war, was können Universitäten und Bildungssysteme tun, um Menschen einen Samen zu legen für deren Bildung? Und deshalb halte ich mich immer ein bisschen an der Metapher fest. Ich glaube, Fachwissen, Expertenwissen, Domänenwissen, wie man sagt, ist am Schluss der Keim, wo alles beginnt. Und jetzt habe ich Ihnen noch ein kleines Zitat mitgebracht. Das hatte mir damals eine Lehrerin gesagt und das hat sich echt eingebrannt in mein Gehirn. Und vielleicht kennen das manche von Ihnen. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Das Zitat kam nicht von meiner Lehrerin, sondern ursprünglich von Marie von Ebner-Eschenbach. Das war eine grandiose österreichische Baroness, würde man heutzutage sagen, und Schriftstellerin und Poetin. Und was ist damit gemeint? Sie kennen das selber. Wenn Sie sich in einem Gebiet nicht auskennen, wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen, dann müssen Sie sich darauf verlassen oder darauf vertrauen, dass er sich auskennt. Dass er das Richtige oder sie das Richtige sagt und die Einschätzung richtig macht. Sie müssen es glauben. Ich glaube, dass Universitäten hier immer noch weiterhin mit dem Curriculum ihre Stärke haben werden und ihre absolute Daseinsberechtigung. Denn hier wird genau dieses Expertenwissen, dieses Kontext-Know-how, was wir auch brauchen, vermittelt. Und ich behaupte sogar, ohne dieses Expertenwissen, ohne die Fachkompetenz, haben wir mehrere Probleme. Zum einen, wir brauchen diese Fachkompetenz, um Transferleistungen zu erbringen. Ohne Fachwissen sind sie überhaupt nicht in der Lage, und das ist jetzt eine steile These, KI adäquat für ihre Zwecke zu gebrauchen. Weil wenn sie auf ihrem Feld, wenn sie ihr Handwerk nicht beherrschen, dann wird KI dies nur bestärken, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wir brauchen Fachwissen, um ethische und moralische Entscheidungen fundiert treffen zu können. Wenn Sie keinen Überblick haben über Ihr Themenfeld und eine Entscheidung treffen, dann ist eine ethische Entscheidung treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese im Nachhinein womöglich als defizitär oder nicht ganz sichtig oder nicht optimal herausstellt, relativ hoch. Jetzt haben wir ein Problem mit dem Wissen. Ich habe Ihnen nochmal einen Chart mitgebracht. Was Sie hier auf der horizontalen Achse sehen, ist eine IQ-Achse. Je weiter nach rechts wir gehen, desto höher der IQ. Und was die Forschenden hier gemacht haben, war, dass sie die aktuellen LLM-Modelle, also die Sprach-KI-Modelle, die es derzeit auf dem Markt gibt, mal eingeordnet haben. Wie schlau sind die denn? Oder wie repräsentativ im Vergleich zu einem Doktoranden beispielsweise sind die? Und um Ihnen mal ein Gespür zu geben, also der Average Human, da zähle ich mich dazu und wahrscheinlich einige hier im Raum auch. Also wenn ich auf dieser Skala sein müsste, würde ich tendenziell wahrscheinlich mehr so außerhalb des Bildes stehen. Wir können nämlich davon ausgehen, dass Modelle wie Grok beispielsweise von Elon Musk schon weit klüger ist als jemand, der einen PhD auf seinem Expertengebiet hat. Warum erzähle ich Ihnen das? Wir können davon ausgehen, oder wir können so tun, als wäre Wissen und dieser Zugriff auf solches Fachwissen mit KI inzwischen omnipräsent quasi gegeben. Jeder von uns hat, wenn er möchte, Zugriff auf diese KI-Systeme, sei es auf ChatGPT, Gemini, Claude und so weiter. Das steht zur Verfügung. Im Englischen würde man sagen, das ist ein Commodity. Das kann man als Gebrauchsgut jederzeit benutzen. Und was noch dazu kommt, ist, das Ganze wird sich ja noch verstärken, denn, ich habe Ihnen noch was mitgebracht, hier sehen Sie mal, wie sich die Rechenleistung, also auch die Performance, wenn Sie so wollen, dieser KI-Systeme in naher Zukunft weiterentwickeln wird. Und allein OpenAI beispielsweise hat geplant, bis Ende dieses Jahres die Rechenkapazität, die ihnen zur Verfügung steht, zu verachtfachen, bis 2027 sogar zu verzwanzigfachen. Und jetzt erinnere ich Sie wieder an die exponentielle Kurve. Also, wenn wir davon ausgehen, dass, oder behalten wir im Hinterkopf vielleicht so rum, dass Technologie und Wissen Commodities sind, also als gegeben, als allgemein zugänglich betrachtet werden können, dann ist doch ein weiterer Aspekt, den wir gerade gelernt haben, dass wir die Leute enablen müssen, also befähigen müssen, KI-Systeme zu nutzen. Und es gibt ein sehr schönes Modell, das ich Ihnen mitgebracht habe. Das Ganze nennt sich der AI Literacy Framework, Entschuldigung fürs Englisch. Im Endeffekt finde ich den aber insofern super, weil er uns hilft, so diese abstrakte Begrifflichkeit, KI-Fähigkeiten, mal ein bisschen aufzudröseln, was meinen wir eigentlich genau. Und das beginnt hier zum Beispiel mit Designing AI. Also wenn Sie sich jetzt mit KI beschäftigen wollen, dann können Sie beispielsweise einsteigen in die Erstellung von KI. Damit ist gemeint ganz banal die Programmierung, die technischen Plattformen, die Infrastruktur, Big Data Scientists, sowas ist damit gemeint, der technische Aspekt. Gemeint ist damit aber auch Engaging with AI, also die Interaktion mit KI. Und, oder anders formuliert, das ist ganz banales Prompten gemeint. Und auch das ist nichts Neues. Jeder von Ihnen, der schon mal einen Promptkurs gemacht hat und so weiter, weiß, wie wichtig es ist, den gut auszuformulieren. Und jetzt behaupte ich einfach, das gab es früher auch schon lange vor KI. Da hat man das noch Delegieren genannt. Alle von Ihnen, die mal Teamleitung waren oder die ein Team betreuen oder einen Verein oder eine Gruppe junger Menschen oder was weiß ich, die kennen das, dass je besser ich schon vorher Informationen mitgebe, was ist der Kontext der Aufgabe, die ich der Person stelle? Was ist das Ergebnis, das ich erwarte als Resultat? Was muss man alles beachten und so weiter? Je besser ich das der Person mitgebe, desto besser wird das Ergebnis sein. Und Gleiches gilt auch für Interaktion mit KI. Und das kann man lernen und das ist die gute Nachricht. Und ich war gestern auf einem Vortrag, da hat die Dorothee Tödecke gesagt, Sprache ist der menschliche Programmiercode. Und ich finde das ein super schönes Beispiel, weil jetzt haben wir mittels Sprache den einfachsten Zugang zu einem Computer überhaupt. Es war nie einfacher als jetzt. Insofern kann ich nur ermuntern und motivieren, das einfach auszuprobieren. Die Systeme stehen zur Verfügung. Das ist Standardsoftware. Heutzutage wird ja auch niemand mehr auf die Idee kommen, Excel neu zu erfinden in seiner Firma. Insofern fühlen Sie sich da wirklich auch nicht überfordert. Creating with AI, damit ist tatsächlich wortwörtlich gemeint, etwas kreieren mit KI. Denken Sie an Bilder, denken wir an Kunst, denken wir an Musik. Auch das lässt sich mittlerweile sehr einfach mit KI generieren. Das ist damit gemeint. Und schließlich noch Managing AI ganz unten. Damit ist gemeint, sich auseinanderzusetzen mit ethischen und moralischen Fragestellungen, aber auch mit Risiken. Sie haben vielleicht schon mal vom EU AI Act gehört. Da geht es genau darum, KI-Systeme, je nachdem, welche Risikogruppe sie zugehören, zu kategorisieren, um damit dann einen bestimmten Einsatzzweck auch zu regulieren. Das ist damit gemeint. Und jetzt wollte ich noch was dazu sagen und habe den Faden verloren. Genau, auch das ist nichts Neues. Wenn wir über Ethik und moralische Entscheidungen sprechen, kennen wir das schon lange aus der Digitalisierung. Und Sie kennen mit Sicherheit diese Beispiele vom autonomen Fahren, wenn das Fahrzeug sich auf ein Hindernis zubewegt, ein tödliches Hindernis, und es besteht nur die Möglichkeit, nach links oder rechts auszuweichen. Und jetzt haben wir aber das Problem, links steht eine Gruppe Kindergartenkinder und rechts steht eine ältere Dame, die gerade die Straße überquert. Wie soll der Programmcode jetzt entscheiden? Und das ist gar nicht so untrivial, denn je nachdem, in welchem Kulturkreis wir uns bewegen und auch in welcher Ära, in welcher Zeit wir uns bewegen, ist die Entscheidung oder das Verständnis der jeweiligen Gesellschaft dazu unterschiedlich. Es gibt Gesellschaften, die sagen, es zählt oder wir wollen die Entscheidung herbeiführen, die die wenigsten Menschenleben gefährdet oder wo am meisten Menschenleben gerettet werden können. Das heißt, die würden den Quellcode des Fahrzeugs so programmieren, dass es wahrscheinlich eher die ältere Dame überfährt. Wir sind in Deutschland in einem System, in dem wir sagen, das menschliche Leben ist nicht verhandelbar. Das heißt, eigentlich dürfte in der deutschen Programmierung überhaupt keine Entscheidung getroffen werden, die dazu führt, dass ein Mensch überfahren wird. Das klingt jetzt sehr dramatisch und platt, tut mir leid, aber dem ist es so. Und das ist keine triviale Entscheidung, das ist keine, die jetzt mit KI zu tun hat, sondern eine, die uns über Digitalisierung und ethische und moralische Fragestellungen unabhängig davon hinweg begleitet. Auch hier suchen Sie sich aus, was finden Sie spannend, womit möchten Sie sich beschäftigen, und ich glaube, wir sind klug beraten, wenn wir jungen Menschen in all diese Bereiche mal einen Einblick geben und gucken, worauf haben sie denn Lust, sich weiter intrinsisch damit zu beschäftigen. Kommen wir zu den Soft Skills, und ich glaube, das ist einer der größten und entscheidenden Merkmale. Jetzt haben wir gesagt, Wissen und Technologie sind Massenware, die sind eh verfügbar. Was ist dann eigentlich noch das Unterscheidungskriterium für die einzelnen Studierenden? Und ich behaupte, das sind die Soft Skills. Und ich glaube sogar, dass die inzwischen eigentlich Basic Skills genannt werden sollten, weil die sind nicht austauschbar. Und mit Basic Skills meine ich Dinge wie gut kommunizieren können, in der Lage zu sein, Menschen zu motivieren, mitzunehmen auf einer Reise. Damit meine ich Aktivieren von Menschen. Damit meine ich Leadership. So banal das klingt, Sie hatten es ja auch gesehen, für diejenigen, die es lesen konnten, bei dem Trendreport, welche Skills benötigt werden. Das ist damit gemeint. Das unterscheidet die einzelnen Charaktere. Was ist nun das, was wir momentan an den Universitäten und an den Hochschulen lehren, im Vergleich zu dem, wie es vielleicht in Zukunft sein müsste? Was Sie hier sehen, ist ein super kleiner Ausschnitt. Ich könnte 30, 40, 50 andere aufzählen. Deshalb, das soll nur ein exemplarisches Beispiel sein. Ich glaube, wir sind klug beraten, den Menschen kritisches Denken mitzugeben. Hatten wir vorhin auch hier im Publikum. Das heißt, das, was früher vielleicht Python-Grundlagen oder meinetwegen Coding-Grundlagen waren, vielleicht muss es in Zukunft lauten, Moment, brauchen wir überhaupt eine Automatisierung, denn diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, mittlerweile ist Vibe-Coding ein totales Buzzword geworden. Das bedeutet, selbst Laien sind in der Lage, inzwischen mit KI oder dank KI Code zu programmieren, indem sie einfach nur erklären, was sie gerne haben möchten. Das heißt, der reine Programmierskill, die reine Fähigkeit, wird an Bedeutung verlieren. Aber wie gesagt, vielleicht brauchen wir einfach Menschen, die den Mut haben, zu sagen, Moment mal, wollen wir jetzt aus dieser ganzen Prozesskette den Mensch komplett rausnehmen oder wollen wir jetzt an der und der entscheidenden Stelle nicht doch nochmal jemanden draufgucken lassen oder qualifiziert entscheiden lassen? Anderes Beispiel, Datenmodellierung. Ich hatte es gerade schon ein bisschen ausgeführt. Das haben wir in der Vergangenheit gelehrt, aber vielleicht brauchen wir in Zukunft eher Menschen, die in der Lage sind, Sie erinnern sich an das Autobeispiel, eine qualifizierte Entscheidung zu treffen, diese begründen zu können, diese auch langfristig nachvollziehbar begründen zu können und auch anderen erklären zu können. Also Orientierung in ethischen Dilemmata. Und so ein Klassiker, klar können Sie eine Projektarbeit Ihren Studierenden mitgeben, wo es um Präsentationsskills geht, aber auch das kann die KI, Gott sei Dank, inzwischen relativ automatisch und sogar ganz schick. Und vielleicht wäre es aber ganz cool, den Menschen mitzugeben, hey, so wie es im echten Leben ja auch ist, da draußen in der Arbeitswelt, wie kann ich kreativ sein, also erschaffend etwas kreieren, obwohl ich zeitlich eingeschränkt bin oder voll die krasse Deadline habe, obwohl ich Budgeteinschränkungen habe, obwohl ich diese oder jene Restriktion habe. Wie gehe ich mit sowas um? Und ich glaube, dass all das, was wir hier sehen, oder die ganz viele Dinge von denen, die wir hier sehen, die lassen sich nicht mit einer klassischen Frontalbeschallung vermitteln. Das sind Sachen, die kann ich anderen nur mitgeben in Gruppenarbeiten, in Projektarbeiten, vielleicht auch in vielen Praxisanwendungen, vielleicht auch in Kooperation mit Firmen, um die Menschen ins Tun und ins sich selber erleben zu bringen an dieser Stelle. Ach so, übrigens, wer in den Bereichen schon eine 7 von 10 erreicht, der ist sowieso schon ein Unicorn. Kommt das noch eingeblendet? Oh, ich hatte so ein schönes Unicorn-Sinn. Also auf jeden Fall, da sind sie echt dann schon, da stechen sie aus der Masse raus, weil diese Überschneidung haben wir momentan zum jetzigen Stand, wo wir mit KI auf unserer Reise sind, ganz, ganz wenig. Sie müssen kein Spezialist sein, niemand muss da ein Spezialist sein. Aber allein das zu haben, zeichnet sie schon aus. Jetzt habe ich noch was mitgebracht. Also wir sind ja immer noch bei unserem Baumbeispiel, wenn Sie sich erinnern. Jetzt ist er schon super gewachsen, aber wäre doch toll, wenn der aufblüht, oder? Also ich glaube, das ist auch schon der Anspruch von Unternehmen oder Organisationen, dass sie zumindest den Anspruch haben, dass es den Mitarbeitenden gut geht und dass sie sich entfalten können. Und jetzt kennen Sie das auch von sich selber, wenn ich gestresst bin, wenn ich Angst habe, weil ich vielleicht meinen Job verliere, weil ich krassen Zeitdruck habe, dann kann ich nicht aufblühen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Meinung nicht offen sagen kann, dann kann ich auch nicht aufblühen. Sondern ich werde irgendwie das Gefühl haben, dass ich klein gehalten bin und nicht mich so einbringen kann, wie ich vielleicht wirklich bin. Und Sie ahnen es vielleicht, auf was ich hinaus will. Mir geht es um das Thema Diversität. Und obwohl ich ein Regenbogenbändchen anhab, mir geht es nicht darum, jetzt irgendeine politische, wie soll ich sagen, Ansicht zu vertreten, sondern ich rede wirklich aus einer Business-Perspektive. Wir haben es gesehen, was gerade, oder wir sehen es gerade live, was in Harvard passiert. Wir sehen, was Universitäten tun oder wie sie sich von vornherein im vorauseilenden Gehorsam dem Wunsch einzelner Regierungsmenschen beugen. Wir sehen aber auch, dass Unternehmen wie SAP oder Siemens auf einmal ihre Diversitätsprogramme entweder einstellen oder einschränken oder nur noch in bestimmten Regionen anbieten wollen. Und das ist aus wirtschaftlicher Perspektive eine Vollkatastrophe. Und ich sage Ihnen auch, warum. Mir geht es nicht darum, dass irgendwo Regenbogenflaggen runterhängen, sondern mir geht es darum, dass wir in einer multikomplexen Welt sind. Und wir befinden uns alle in einem großen wirtschaftlich-ökonomischen, politischen Rührei, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, es ist sehr schwierig für einzelne Nationen oder Industrien, sich da nochmal wie ein einzelnes Ei wieder rauszunehmen. Die Welt ist, wie sie ist. Und wir müssen versuchen, möglichst viele Meinungen, Perspektiven, Erfahrungen, Ideen an einen Tisch zu holen. Und wenn bereits Universitäten versäumen, das zu ermöglichen, einen Safe Space, wie man so schön neudeutsch sagt, also einen geschützten Raum, einen Brave Space, einen Raum, wo ich mutig sein kann, wo ich mich zeigen kann, wie ich bin, mit allem, was ich einbringen möchte. Wenn es uns nicht gelingt, das zu schaffen, werden wir als Deutschland ein krasses Problem bekommen. Diversität ist Strategie, ist Innovation, ist systemische Intelligenz, ist Zugehörigkeit und ist vor allem Resilienz von Menschen und Systemen. Und das ist mir ganz wichtig. Und vielleicht auch hier ein kleiner Appell an alle, die jetzt zuhören oder zuschauen. Das fängt zu Hause an im Kleinen, das geht über den Verein, das geht über die Firma und es geht bis hin zu einer ganzen, bis zu einem ganzen Land, bis zu einer ganzen Nation, wenn Sie so wollen, oder noch besser über die Welt hinweg, aber jetzt will ich nicht moralisch werden. So, wir haben eine Sache fast vergessen und das passiert ganz leicht, weil das ist die Wurzel von dem allen und die sieht man immer nicht so richtig. Aber ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp und vielleicht kommt jemand drauf. Ohne diese Zutat oder ohne diesen Aspekt kann nichts entstehen. Ohne diesen Aspekt kann nichts wachsen. Und ohne diesen Aspekt kann gar nichts neu entstehen. Und ich spreche vom Mut. Und manche von Ihnen kennen vielleicht diesen Charakter hier. Das ist der Löwe aus dem Zauberer von Oz, schon ein bisschen älterer Film. Und Sie sehen es, der hat eine ganz mondäne Frisur, der kann laut brüllen. Und trotzdem hat er Angst vor seinem eigenen Schatten. Und erst im Laufe des Films wird sich herausstellen, dass er ein bisschen in die Reflexion kommt, was er eigentlich schon alles hat und dass er doch auch mutig ist. Und er spricht immer von Courage. Ich liebe dieses Wort. Und er wiederholt es auch ganz oft, dass er gerne Courage hätte. Aber er hat es nicht von Anfang an, obwohl es in sich trägt. Und das ist das, was ich Ihnen auch nochmal mitgeben möchte. Mut ist etwas, das muss wachsen. Und ich komme zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Wenn es uns nicht gelingt, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sich entfalten können, wachsen können, mutig sein dürfen, ihre Meinung sagen dürfen, dann fehlt uns was ganz Entscheidendes, was alles nährt, worauf wir als Gesellschaft aufbauen wollen. Denn was passiert, wir haben es gerade gesehen, in dieser multikomplexen Welt, wenn Menschen überfordert sind, dann neigen wir gern dazu, wie zu erstarren. Wir brauchen aber Menschen, die mutig sind, gerade jetzt zu agieren. Auch wenn wir nicht die Antwort auf alles haben, auch wenn sich das Skript da draußen in dieser Welt alle 5 Minuten ändert, sei es jetzt politisch, Klimakrise, wir hatten Corona, jetzt kommt KI, nimmt allen den Job weg. Wir brauchen Menschen, die jetzt trotzdem mutig weitermachen. Und wir können die Basis dafür legen. Ich komme tatsächlich schon bald zum Abschluss von meinem kleinen Vortrag, aber es ist ja auch so schönes Wetter und vielleicht wollen Sie noch was trinken. Ich habe noch 3 Slides für Sie. Ich konnte es nicht gescheit übersetzen, weil ich finde keinen guten deutschen Klang dafür. Wir werden für das erinnert, oder man wird sich an uns erinnern, nicht für das, was wir jemandem beigebracht haben, sondern für das, was wir jemandem geholfen haben zu werden. Und vielleicht kann das eine gute Orientierung und Sichtlinie sein für uns alle, wie wir handeln wollen und wie wir agieren wollen in Zukunft. Für junge Menschen und genauso natürlich auch für all diejenigen Menschen, die wir jetzt mitnehmen müssen auf dieser Reise, wenn doch jetzt die KI auf einmal überall ist. Ich hatte gesagt, es sind noch 3 Slides, jetzt kommen noch 2 und jetzt dürfen Sie gerne Ihr Handy rausziehen, wenn Sie nämlich sagen, das hat Sie interessiert und Sie möchten sich da noch mehr damit beschäftigen. Dann habe ich Ihnen hier einen Auszug aus verschiedenen Büchern mitgebracht, die ich dazu sehr, sehr inspirierend finde. Nicht alle sind auf Deutsch verfügbar, aber verfolgen Sie es mal. Vielleicht kommt ja bald eine deutsche Version von dem einen oder anderen Buch raus. Und jetzt warte ich noch kurz, weil ich gerade sehe, dass noch einige mit dem Handy hantieren. Ich kenne das und dann muss man immer noch mal den Code eingeben und dann Face und dann insofern kein Stress. Genau, und die letzte Slide. Fotografieren Sie die doch auch, wenn Sie noch Lust haben, sich weiter darüber auszutauschen, sei es bei einem virtuellen Café oder wenn Sie sagen, hey, ich möchte gerne ins Handeln kommen und ich weiß nicht, wie ich loslegen soll, dann kann ich Ihnen versichern, so wie Ihnen geht es 1000 Menschen da draußen auch. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, das ist mit KI ein bisschen so wie, man kommt zu einer Party und dann wird man jemandem vorgestellt und dann unterhält man sich super mit der Person eine halbe Stunde lang und dann denkt man sich so, wie hieß denn der jetzt eigentlich nochmal? Jetzt darf ich mich nicht mehr fragen, das ist jetzt ein bisschen awkward. Also, vielen Menschen geht es genauso wie Ihnen. KI ist jetzt schon eine Weile da. Man hat sich nicht so richtig damit beschäftigt und denkt so, boah, wahrscheinlich müsste ich schon mehr dazu wissen. Fühlen Sie sich frei, sprechen Sie mich an. Und damit möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass ich die Gelegenheit hatte, Sie da mitzunehmen auf dieser kleinen Reise. Ein herzliches Dank geht an den Felix, an den Chaos Computer Club, insbesondere an Diane Seer, die seit vielen, vielen Jahren da wirklich grandiose Arbeit leistet, an die Maike, die geholfen hat, das alles mitzuorganisieren. Und dann würde ich sagen, eröffnen wir einfach die Fragerunde oder auch Diskussionsrunde. Das soll ja hier, haben wir gesagt, keine Frontalbeschallung sein. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Ich würde gleich die erste Frage stellen.
Ja, gerne.
Bietest du Coachings an für für Leitungen oder unterstützt du da in diesem Bereich?
Ja, und das klingt jetzt, als hätten wir es vorher abgesprochen. Tatsächlich ist es so, das ist eine meiner Arbeitstätigkeiten. Ich biete personalisiertes Coaching an, ganz auch diskret, wenn man das möchte. Sie glauben gar nicht, wer alles diskret anfragt, um wirklich die Leute dort abzuholen, wo sie gerade auf ihrer individuellen Reise sind. Und ich habe festgestellt, wir hatten es vorhin auch davon, es gab ja schon sehr viele KI-Vorträge, die zum Teil schon, ich würde sagen, fortgeschrittenes Niveau haben. Und meiner Erfahrung nach sind ganz viele Menschen ganz am Anfang und haben wirklich so eine krasse Hemmschwelle, die eigentlich total unnötig ist und schade ist, weil ich wirklich noch niemand getroffen habe, dem ich das nicht gezeigt habe oder der ich das gezeigt habe, die nicht sofort einen Benefit erkannt hat, also nicht, wo wir nicht einen Fall gefunden haben, der nützlich ist für diese Person.
So, beim Thema Resilienz bin ich ja ganz glücklich, dass ich bei der GPN gesehen habe, wie viel Diversität wir im Club und im Clubumfeld haben. Da könnten sich die Schulen, Universitäten und Firmen noch eine große Scheibe von abschneiden. Meine Frage ist eher, ich erlebe gerade Schüler, die, so wie wir früher immer einfach im Handy suchen, also googeln oder die Suchmaschine nutzen, eine KI-Antwort bekommen, die dann öfters mal falsch ist und sie diese hundertprozentig einfach glauben, weil sie wurde ihnen ja gegeben. Mhm. Wie gehen die Firmen mit sowas um? Weil die nächsten, das wird in spätestens 5 Jahren, werden diese Leute in den Firmen sein.
Also vielleicht noch kurz als Kontext, die GPN ist die Gulasch-Programmiernacht, die findet einmal im Jahr in Karlsruhe im ZKM statt und ist so eine Art Hacker-Makerspace mit coolen Leuten, die sich einfach kreativ austoben, was IT angeht. Und das ist wichtig, das ist eine super diverse Veranstaltung. Ich war letztes Jahr dort und habe das wirklich genossen. Und die Frage war, okay, wie geht man damit um, dass vielleicht auch Mitarbeitende das, was KI ausspuckt, für bare Münze nehmen, ohne das zu hinterfragen. So habe ich die Frage verstanden, korrekt? Im Endeffekt ist das eine Schulungsthematik. Und ich bin ein großer Freund davon, Menschen zu erklären, wie funktioniert so ein neuronales Netzwerk. Natürlich in einfachen Worten, aber wir sind ja nicht alle doof, also das kann man auch sehr gut in einfachen Worten erklären. Weil wenn ich das einmal verstanden habe, dann verstehe ich auch, warum ich Antworten einer KI immer hinterfragen muss. Und deshalb, und wir hatten es ja vorhin davon, ist auch dieses Kontextwissen so wichtig, weil wenn ich so gar nicht einschätzen kann das stimmen, passt das? Das ist ein bisschen so wie der Einsatz vom Taschenrechner, das war ja auch nichts anderes, ja. Früher haben die Menschen noch mit dem Rechenschieber Aufgaben gelöst und heute vertrauen wir dem Taschenrechner blind. Und ich glaube, es wird schon auch eine Zeit kommen, in der KI verlässliche Antworten geben kann, aber da sind wir noch nicht. Und bis dahin ist es notwendig, dass die Leute abschätzen können, kann das stimmen? Ist da jetzt vielleicht halluziniert? Gibt es die Quelle, auf die da referenziert wird? Also das einfach kritisch zu hinterfragen und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die sollten wir aber grundsätzlich haben als Gesellschaft und in unserer Gesellschaft. Konnte ich die Frage beantworten?
Wunderbar, danke.
Danke. Kommt noch eine Folgefrage?
Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank für den ausführlichen Vortrag. Bin sehr begeistert.
Danke.
Ich habe eine Frage, weil es ja sehr betont ist auf die Arbeitswelt. Wie ist AI zu bewerten auf Relevanz, Forschung, Grundlagenforschung, Mathematik, Chemie, Biologie? Jeder hat so ein bisschen diesen Hype, Sparmaßnahmen, Medizin, Effizienz. Ihre Meinung über Grundlagenforschung, also quasi das, was die Universitäten, also nicht zur Ausbildung Arbeitswelt, sondern Akademiker.
Ja, jetzt wieder kurzer Disclaimer vorweg. Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber was ich mir ad hoc gut vorstellen kann, ist, wo ich KI immer einsetzen kann, ist so in der klassischen Administration. Und so eine Universität profitiert natürlich auch davon, wenn repetitive Aufgaben in der Verwaltung vielleicht automatisiert werden können. Das heißt, das würde indirekt darauf einzahlen. Ich kann mir gut vorstellen, dass KI genutzt werden kann, um Ergebnisse von Forschung zugänglicher zu machen und verständlicher auch für Laien, um das quasi ganz anders nochmal zu distribuieren. Wir haben ja mittlerweile auch Tools wie NotebookLM oder ich glaube ChatGPT kann es auch, ist auch egal. Die Standard-Tools können das. Ich kann ein wissenschaftliches Paper hochladen, auch also können wir alle, und dann kann ich mit diesem Dokument interagieren und Fragen stellen und kriege Antworten darauf. Ich glaube, das ist mehr im wie arbeite ich in der Forschung, dass das nochmal einen wahnsinnigen Schub bekommt an Effizienz. Ihre Frage geht aber, glaube ich, eher darin, sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, kann ich da KI einsetzen? Und da bin ich ehrlich gesagt überfragt, und da gibt es ja auch nicht die eine KI, sondern da sprechen wir von Large Language Modeln, Machine Learning, also ganz vielen anderen Ausprägungen, und da gibt es nicht die eine KI. Deshalb tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, das auf die Forschung jetzt zu projizieren.
Okay, danke.
Okay. Ich wollte Ihnen jetzt auch keinen Schmarrn erzählen. So.
Hey. Mein Follow-up bezog sich auf die Einlassung des Herrn vor mir. Da ging es ja darum, wie KI, wie wir mit fehlender KI umgehen, richtig?
Korrekt.
Das hat aber auch mit dem, was gerade gesagt wurde, zu tun, denke ich. Und meiner Erfahrung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, ist es so, dass die einzige Möglichkeit, das Wissen, das die KI gibt, vorgibt zu haben, die weiß ja nicht, ob es falsch ist. Das hat ein englischer Kollege mal sehr schön formuliert, it aims to please. Das Ding interessiert sich nur dafür, uns mit seinen Antworten zu befriedigen, ohne Rücksicht darauf, ob das jetzt wahr ist in unserem Sinne oder nicht. Okay? Und wie wir damit umgehen, die einzige Möglichkeit, geeignet damit umzugehen, ist unsere Bildung. Mhm. Und unter Bildung verstehen wir tiefes Wissen, das wir in uns haben, das wir gar nicht bewusst haben. Und das ist es, was uns das Gefühl gibt, hey, kann das sein, was ich jetzt als Antwort bekommen habe, oder kann das nicht sein?
Da sind wir und wieder insofern, bei dem Kontextwissen, bei der Domänenexpertise, genau.
Genau. Also vieles von dem Wissen, was eben nicht explizit, was wir gar nicht explizit machen können. Wir können eben bloß 10% von dem, was wir wissen, ausdrücken. Ja? Haben wir ja schon, genau. Und ich denke, wenn wir als Lerncoaches erfahrene, gebildetere Menschen, egal auf welche Weise gebildet, es muss nicht formal gebildet sein, jungen Menschen assistieren, im Umgang mit der KI, da können wir auch solche Fehler viel leichter aufdecken, anstatt den jungen Menschen alleine in der Interaktion mit dem System zu lassen. Mhm. Dann entwickelt er selber das Gefühl dafür und denkt sich, hey, vielleicht wäre es doch mal geschickt, sowas Uraltes, Traditionelles mal anzugehen, wie ein Buch, irgendwelche philosophischen Klassiker mal zu lesen oder zumindest mal versuchen, einen Zugang dazu zu finden. Denn da kommt die tiefe Bildung her, die uns die Festigkeit ermöglicht, mit solchen Technologien umzugehen.
Mhm. Genau, also was Sie ja auch ansprechen ist, dass es in Wissen entsteht oder Kenntnis entsteht durch die Beschäftigung mit einem Thema. Ja. Deshalb sind ja auch diese Short-Audiobooks und so weiter, diese Zusammenfassung von Büchern umstritten, ob man dadurch jetzt wirklich viel lernen kann, weil man sich geistig nicht damit auseinandersetzt.
Genau. Genau, das ist ideal fürs Consulting, weil da hole ich meine Tagessätze damit, dass ich vorgebe, über irgendwas tief zu wissen, und meistens reicht es aus, darüber reden zu können. Das ist Gold für die Consultants, ja? Aber mit Bildung hat es nicht viel zu tun.
Danke. Gibt es noch mehr Fragen, Gedanken? Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir damit. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Tschüss.
Immer froh, dass wir hier auch so viele verschiedene Themen einfach behandeln können. Wir sind ja völlig frei, was wir hier machen. Letzten Monat hatten wir einen Bahn-Nerd-Vortrag. Heute einen ganz fantastischen Vortrag, sogar mit Mengendiagramm. Ich hatte ja noch Mengenlehre in der Grundschule. Mir fallen auch spontan noch ganz, ganz viele Dinge dazu ein. Der Chaos Computer Club macht ja auch Chaos macht Schule. Das heißt, wir gehen gelegentlich in Schulen, wenn wir können. Und da habe ich schon seit langem unterrichtet, was sind denn so die Skills, die man heutzutage eben braucht. Das war jetzt noch auch in der Vor-KI-Zeit. Man muss gut suchen können, also googeln oder enten. Und man muss die Ergebnisse bewerten können und die Quellen bewerten. Quellen bewerten war das Erste, was ich gelernt habe in der 6. Klasse Geschichtsunterricht. Quellen bewerten und einordnen. Und ja, wie gesagt, das geht jetzt noch ein Stück weiter, denn auch der KI, auch wenn da Intelligenz draufsteht, können wir nicht alles glauben. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank an dich, Claudia. Dann habe ich jetzt noch die Ankündigungen. Tatsächlich im nächsten Monat machen wir Sommerpause, ganz ausnahmsweise. Manchmal schaffen wir es eben auch nicht, ReferentInnen anzulocken. Und für September habe ich tatsächlich auch noch keinen Vortrag, aber am 13. September, das ist ein Samstag, 14 bis 17 Uhr, findet genau hier in diesem Saal, da ist dann auch hübsch bestuhlt, die sogenannte Krypto-Party statt. Das heißt, da können Sie Ihre Geräte mitbringen, also Laptops und Smartphones. Und wir versuchen Ihnen dazu helfen, die sicher einzustellen. Wir können über Sicherheitsfragen sprechen, wir können über Datenschutzfragen sprechen und ähnliche Dinge. Und im Oktober, da gibt es dann den Datenschutztag, 18. Oktober, das ist ein Samstag auch, hier an mehreren Stellen im Haus, eine fantastische Veranstaltung von unserem Landesdatenschutzbeauftragten, an der wir uns auch beteiligen werden. Und der Titel steht jetzt, ich habe ihn mir eben gerade aber noch nicht merken können. Aber auch da können Sie kommen mit Ihren Familien, können alle Fragen mitbringen, die Sie schon immer fragen wollten. Und wir werden da sein und versuchen, die möglichst gut zu beantworten. Gut, dann, also ich hoffe, wir sehen uns wieder. Kommen Sie für heute jetzt gut nach Hause.